Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mit diesem Wochenspruch begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis. Wir danken heute Frau Wirth für das schöne Spiel an der Orgel und Claudia Oblaten für den Kirch- und Lektorendienst. Die Kollekte diese Woche ist bestimmt für den Konfirmandenunterricht bzw. Projekte rings um die Konfirmanden, wie zum Beispiel das Eisgehen, was wir letzten Monat hatten. Und am Mittwoch gibt es wieder eine Andacht mit Sascha Albrecht, am kommenden Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit mir und einem Abendmahl. Und heute im Anschluss gibt es dank neuer und alter Ehrenamtlicher wieder ein Kirchencafé mit selbstgebackenem Kuchen und frischem Kaffee. Um 17 Uhr ist noch in Güterfelde ein Gottesdienst mit Sommerkonzert, wo sich die Güterfelder bestimmt auch freuen, wenn der ein oder andere sich dorthin verirrt, um teilzunehmen. Mit kirchlichem Geleit bestattet wurden am Freitag Lieselotte Konrad im Alter von 92 Jahren und Gerd Götzsche im Alter von 78 Jahren. Herr, nimm sie auf in deinen ewigen Frieden. Und nun singen wir zusammen das Lied 449, Die güldene Sonne. Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Amen. Lasst uns gemeinsam Psalm 73 beten. Sie finden ihn unter der Nummer 733 im Gesangbuch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand.
Du leitest mich nach deinem Rat und misst mich am Ende mit dir an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott aller Zeit meines Herzens, Großes und Heil.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Barmherziger Gott, du rufst Menschen in deinen Dienst und vollbringst durch sie dein Werk auf Erden. Wir bitten dich, öffne uns Ohren und Herzen, dass wir deinen Ruf hören, den Mut finden, umzudenken und neu aufzubrechen, um dem nachzufolgen, den du gesandt hast. Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir hören die Epistel an diesem Sonntag im Brief des Paulus an die Korinther. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Halleluja! Der Herr lässt sein Heil verkündigen vor den Völkern und macht seine Gerechtigkeit offenbar. Halleluja!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Tag steht bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und wir antworten mit dem Glaubenbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Kommt und seht, diese Einladung Jesu gilt auch heute, genauso wie den Jüngern vor 2000 Jahren. Von Menschen, die sich in Gottes Dienst rufen ließen, erzählt der heutige 5. Sonntag nach Trinitatis. Der Nomade Abraham, der auf Gottes Wort hin auszieht, die Fischer, die ihre Netze zurücklassen, Paulus, der durch die Botschaft vom Auferstandenen zum Apostel wird. Sie alle sind eigentlich ganz normale Menschen in ihrem Alltag. Aber sie sind bereit, Altes aufzugeben und neue Wege zu gehen. Selbst wenn es unvernünftig scheint, es riskant ist oder sie mit Unverständnis oder sogar Spott rechnen müssen. Doch sie alle dürfen sehen, die übervollen Netze sind erst der Anfang unzähliger und wunderbarer Erfahrungen. Wer Jesus folgt, entdeckt immer tiefer, wo Gott in der Welt seine Wohnung nimmt. Von einer dieser Wohnungen spricht der heutige Predigttext. Es ist der kleine Ort Bethsaida am See Genezareth gelegen. Auf Deutsch Haus des Fischfangers. Schon programmatisch, man kann fast sich denken, welche Geschichten sich dort abspielen. Es ist interessant, weil Bethsaida an sich neben Nazareth oder Kapernaum eigentlich kaum im Bewusstsein ist. Dabei kommen ganze 6 Apostel aus diesem kleinen Ort. Petrus und sein Bruder Andreas, Philippus und Nathanael, dann noch Jakobus und Johannes. Und machen damit eigentlich die Hälfte der Jüngerschaft aus. Vielleicht ist es für sie doch dann etwas einfacher, alles zurückzulassen und als wandernde Gemeinschaft durch die Lande zu ziehen, da sie immerhin so ein Kern von 6 Personen sind, die entweder miteinander verwandt oder eng befreundet sind. Und wer sich jetzt fragt, kann ich diesen Ort mal besuchen, wenn ich ins Heilige Land reise? Gerade jetzt, 2022, sind Ausgrabungen abgeschlossen worden und es ist recht wahrscheinlich, dass der Ort heute El Arai heißt. Es wurden dort unter Stephen Nordley Gebäudeteile gefunden, gerade Fischerhäuser, aber auch ein großes Mosaik, das wahrscheinlich zu einer Kirche aus der Zeit von Konstantin gehört. Und das Interessante ist, dass dieses Mosaik eine Inschrift enthält, die gerade den Heiligen, inzwischen Petrus, als Oberhaupt und Befehlshaber der himmlischen Apostel betitelt. Es ist somit recht wahrscheinlich, dass die Ausgraber den richtigen Ort gefunden haben. Nun aber zurück zum Predigttext. Er schildert den Erstkontakt Jesu mit seinen Jüngern und setzt sich damit noch vor der sehr bildlichen und vielen aus dem Kindergottesdienst bekannten Geschichte aus dem Evangeliumstext ab. Wir sind bei Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, abermals da und 2 seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die 2 Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt Meister, wo wirst du bleiben? Und er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen es und blieben an diesem Tag bei ihm. Und einer von den 2, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Du, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn, Simon, sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt, auf Griechisch übersetzt, Fels. Und am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Aber Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Und Philippus wiederum findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Philippus antwortet ihm: Na, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortet ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortet: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst aber noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm weiter: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Eine wunderschöne Erzählung, wie hier die Menschen, die uns im Neuen Testament weiter begleiten werden, zum ersten Mal aufeinandertreffen. Und die Erzählung weist in sich eine interessante Struktur auf. Jesus sucht hier wieder, wie bei seiner Taufe schon, die Nähe Johannes des Täufers. Der, der dem Neuen Testament nach als Prophet Jesus vorne weggeht und schon seine eigene Anhängerschaft hat und nach sich zieht. Und wieder verweist Johannes auf die göttliche Abstammung von Jesus als Christus. Jesus spricht die beiden an, die ursprünglich zu Johannes gehörten, und sich neben ihm zuwenden. Und fragt, was sucht ihr? Später im Text erfahren wir, dass sie tatsächlich auf der Suche waren. Sie waren aktiv auf der Suche nach dem Messias. Aber sie antworten ihm stattdessen: Wo wirst du bleiben? Das ist eigentlich keine Antwort auf die Frage, eine vielleicht etwas spirituelle Frage, und sie antworten aus dem Leben praktisch: Wo willst du bleiben? Wo willst du wohnen? Aber diese Frage wird auch nicht beantwortet, stattdessen verbringen die drei Männer den Tag zusammen. Und einer von ihnen ist Andreas, ein offensichtlich spirituell interessierter Fischer. Warum hat er Zeit für solche Gespräche und für die Suche? Entweder, weil er nachts fischen war und nun ausgeschlafen war, oder er hatte inzwischen das Fischen aufgegeben für ein paar Tage, nachdem er gesehen hat, wie sein Bruder sich die letzten Tage abgemüht hatte und vielleicht aufgrund von wenig Wasser die Fische einfach nicht ins Netz gingen. Nach dem Gespräch geht er aber beglückt zu seinem Bruder hin, der inzwischen auch vom Fischen wieder zurück war, und sagt: Wir haben den Messias gefunden. Und er geht dann im Nachhinein auch noch zu anderen hin. Und offensichtlich waren es also nicht nur diese beiden Brüder, die aktiv den Messias gesucht haben, sondern eine kleine Gruppe von Männern aus diesem Ort die sich gemeinsam Gedanken gemacht hatten. Und umso interessanter, weil Bethsaida selber im Neuen Testament eigentlich als Ort beschrieben wird, der umkehren sollte aufgrund seiner Strukturen und Lebensgewohnheiten, es aber eigentlich nicht wollte. Und offensichtlich haben diese sechs Männer versucht, einen Umstoß anzuregen. Warum haben sie, wenn sie so aktiv auf der Suche waren, Jesus nicht direkt geantwortet, dass sie den Messias suchen oder vielleicht zurückgefragt, wie wir das aus anderen Geschichten kennen, bist du der Messias? Wir können nur mutmaßen, vielleicht wollten sie Jesus erst einmal kennenlernen, sich ein Bild von ihm machen, ihn auf die Probe stellen oder auf Nummer sicher gehen. Und mit Simon, dem Bruder von Andreas, kommt im Nachhinein gesehen eine der wichtigsten Personen des Neuen Testaments und der Entwicklung des Christentums ins Spiel. Petrus, der die Jerusalemer Gemeinde mitgegründet und geleitet hat, der Anstoß gab zur Mission. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, steht in der alttestamentlichen Lesung, die wir jetzt heute nicht gehört haben. Und das spiegelt sich auch hier wieder. Einer, der zum anderen hingeht und von Jesus erzählt, ihn als Messias bekennt, wird selber zum Segen. Und hier bei dieser ersten Begegnung schon bekommt Simon dann von Jesus den Beinamen Kephas, aus dem Aramäischen ins Griechische übersetzt, Petrus, der Fels. Und eine wirkliche Erklärung dafür gibt es nicht. Auch Jesus, der oft Menschen in die Zukunft hinein beurteilen konnte, hätte sehen müssen, dass Petrus eigentlich derjenige unter den Jüngern war, der am meisten unter Stimmungsschwankungen litt, der impulsiv handelte, der ihn zum Schluss verleugnete und alles aufs Spiel setzte. Und trotzdem hat Jesus diesen Menschen auserwählt, der Fels der Jüngerschaft zu sein. Wahrscheinlich, weil er mehr sah als das, was wir gesehen haben. Er sah, dass Simon wie kaum ein Zweiter führen, leiten und organisieren konnte. Dass er dann, nachdem er einiges durchgestanden hatte und Jesus ihm als Auferstandener wieder erschienen ist und seine Berufung erneuert hatte, loyal bis in den eigenen Tod war. Vielleicht ist Simon das schönste Beispiel für die Rechtfertigung alleine aus dem Glauben. Das hat sich ja eben schon im Episteltext wiedergespiegelt und auch im Wochenspruch. Jesus steht zu uns und gibt uns seine Beauftragung, noch bevor wir selber handeln oder uns entscheiden können. Wir kriegen quasi einen Vorschuss. Und Petrus darf ihn behalten, trotz allem Zweifelns und Versagens. Jesus glaubt an ihn und wiederum belohnt Petrus quasi diesen Vorschuss dann auf lange Sicht gesehen mit seinen Werken, die wir bis heute bewundern dürfen. Er stellt seine gesamte Treue und seine Begabung der christlichen Gemeinde und Jesus zur Verfügung. Es gibt eine Übung bei kirchenjahr-evangelisch.de zu diesem Thema und die regt an, dass wir auch mal alles stehen und liegen lassen sollen, um Vertrauen zu üben. Dazu braucht man mindestens 2 Stunden Zeit. Man soll die Uhr ablegen und das Handy und einfach mal losgehen, egal ob zu Fuß oder mit der Straßenbahn. Das Fahrrad ist eher ungeeignet, weil zu schnell. Und man soll keine feste Route haben, sondern sich einfach mal leiten lassen. Dann fühlen, wie es sich anfühlt, keinen Plan zu haben, sondern einfach sich treiben zu lassen. Zu sehen, wohin ein der Weg führt, die Schönheiten am Wegesrand zu sehen, aber vielleicht auch sich einfach Begegnung hinzugeben. Denn das ist bei solchen Dingen eigentlich der wichtigste Faktor. Unsere Pilgerin, die wir im März bei uns hatten, hat als wichtigste Erfahrung aus ihren Pilgertouren erzählt, dass absolut jede Begegnung, die sie unterwegs hatte, quasi schicksalsträchtig war oder einen tieferen Sinn hatte oder ihr irgendwas für ihr weiteres Leben mitgegeben hat. Ohren, Augen und Herzen offen zu halten, das kann man damit trainieren. Und dann trifft es vielleicht auch auf uns zu. Dieser schöne Spruch, der oft als Taufspruch gewählt wird. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, gerade trotz aller unserer Zweifel und Fehler. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, du Schaffer, wir danken dir für alle Menschen, die auf dieser Welt Dienst in deinem Namen tun. Gleich ob Haupt-, Neben- oder Ehrenamtlich. In der direkten Arbeit mit Menschen, aber auch mit Gebäuden oder in der Verwaltung. Lass ihre Arbeit gedeihen und Menschen finden, die sie unterstützen. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Gott, du Tröster, sei bei den einsamen, hoffnungslosen und Trauernden, wie den Familien von Liselotte Konrad und Gerd Götzsche. Lass sie Geborgenheit finden in deiner schützenden Hand. Gemeinsam rufen wir, Herr, erbarme dich. Gott, du Bewahrer, wir bitten für alle Schülerinnen und LehrerInnen, die nun auf die Zeugnisse und die Ferien zugehen, dass ihre Mühen und Anstrengungen des letzten Jahres nicht umsonst gewesen seien. Schenke du Erholung und Erlebnisse für das Leben, die man gerade nicht in der Schule lernen kann. Sei mit allen, die nun wieder auf Reisen sind, und schenke uns allen hier segensreiche Begegnungen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.